Am 15. Tag desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Tja, wenn man mit so vielen Leuten unterwegs ist, stellen wir uns das mal vor, Jesus und seine Jünger, und da waren ja auch noch andere vielleicht dabei, aber die haben schon gesagt, hier macht ihr mal, das wird zu viel. Oder Jesus hat gesagt, es geht nur in einem kleinen Rahmen. Wo geht man denn dahin, wenn alles ausgebucht ist? Kommt mir irgendwie bekannt vor, wenn ich an Bethlehem denke, oder? Kein Platz für Jesus, oder? Doch in dem Fall soll etwas passieren. Und da hat der Herr selber für vorgesorgt. Wenn etwas passieren soll, dann sorgt der Herr schon selber dafür vor. Hast du das auch im Blick auf dein Leben oder hinsichtlich deines Lebens? Du kannst den Herrn leider niemals überraschen. Das ist die einzige Freude, die du nicht haben darfst, den Herrn zu überraschen. Aber bei uns kann das natürlich dafür doppelt so stark sein, weil er überrascht uns immer wieder. Und wir können vor ihm nichts verbergen, denn er hat alles im Blick und er trägt und er hält alles allein durch die Kraft seines Wortes. Und so auch jetzt. Jesus, ganz Gott und Mensch, der schickt 2 seiner Jünger nach Jerusalem. Sie sollen in dem ganzen Trubel, das waren keine B27, 2+1 ausgebaute Straßen, ja, das waren Gassen, das waren vielleicht etwas breitere Straßen, aber viele Menschen unterwegs. Sie sollen in dem ganzen Trubel einem Mann begegnen, der ihnen den Weg zu einem Gastraum zeigt, in dem sie dann am Abend feiern können. In Zeiten ohne Mobilfunk, ohne Telefon und Fax, ohne GPS-Navi, ja vielleicht sogar ohne Straßennamen, ja, war das keine so leichte Aufgabe. Verlangt jetzt Jesus etwas super Schwieriges von seinen Jüngern? Nur in unseren Augen. Dafür muss man vielleicht ein bisschen die Geschichte drumherum kennen. Denn einen Mann als Wasserträger, den hat es nur als Sklaven gegeben. Nur die Juden hatten keine Sklaven. Das heißt, wenn sie nach einem Mann geschaut haben, der einen Krug trug, war das etwas sehr Außergewöhnliches. Und deswegen haben sie ihn wohl gefunden. Vielleicht so außergewöhnlich wie heute ein männlicher Grundschullehrer oder so. Den konnte man also gar nicht verfehlen, wenn man an der richtigen Stelle suchte. Und jetzt hatten die Jünger also nichts anderes zu tun, als den Anweisungen Jesu zu folgen. Sie konnten nun mit den Vorbereitungen für das Fest beginnen. Da mussten Lebensmittel eingekauft werden, da musste zubereitet und angerichtet werden. Es brauchte vielleicht auch Tücher, frisches Wasser, Wein, Brot, wurde frisch gekauft oder gebacken, Kerzen, Öllampen aufgestellt, die Kissen ausgeklopft und alles für den schönen Abend bereit gemacht. Der Besitzer des Gastraumes hatte sich wohl schon vorher bei Jesus angeboten, ihm zu helfen. Vielleicht hatte Jesus ihn auch schon vorher darum gebeten. Aber jetzt kann dieses kleine Angebot eines Platzes im Haus dazu führen, dass die quasi Gründungsversammlung der zukünftig größten Weltkirche auch in einem überfüllten Jerusalem einen gemütlichen Rückzugsraum finden kann. Dass Jesus seine letzten Worte weitergeben konnte, sein quasi Vermächtnis, auch wenn die Jünger das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so merken. Es gibt hier eine äußere Vorbereitung auf das Fest. Das habe ich ja gerade beschrieben. Atmosphäre ist schön. Atmosphäre ist Rahmen. Sie darf aber niemals in den Vordergrund treten. Weder bei Passa oder Ostern, Weihnachten, Taufe, Hochzeit und so weiter. Der Rahmen darf nicht größer als das Bild werden. Mit einem schönen Rahmen wird das Wesentliche betont und kommt besser zur Geltung. Und bitte lasst uns das auch immer wieder selber bedenken, wenn wir zu festlichen Anlässen zusammenkommen. Wenn ich, wie ich es neulich erst gehört habe, keinen Frieden darüber habe, weil das Brot von einer bestimmten Sorte alle ist und mich das mehr beschäftigt als meine Gäste, dann müsste ich eigentlich bereit sein, meine Prios oder meine wichtigen Dinge im Leben zu hinterfragen. Vielleicht auch du. Gott möchte in der Mitte stehen, nicht ein Kerzenständer oder ein festlicher Saal. Jesus möchte das Herz bewohnen, nicht unser Anspruch an Perfektion noch unsere Eitelkeit dürfen ihm diesen Platz streitig machen. Viel wichtiger als die äußere Vorbereitung ist doch dann die innere Vorbereitung für uns. Dass uns das selber vielleicht so oft widerstrebt, diese innere Vorbereitung, das können wir leicht feststellen, wenn wir an unsere Kinderweihnacht zurückdenken. Waren nicht die Geschenke und der Weihnachtsbaum mir zumindest viel wichtiger als das Ganze drumherum? Wenn das nicht ist, kannst du Gott danken. Aber viele können meinen Gedanken folgen, wie ich meine. Innere Vorbereitung, das heißt anhalten, nachdenken. Warum feiern wir dieses Fest? Was ist meine Reaktion auf die Ursache und dem Wissen um dieses Fest? Bin ich eher der Maria oder eher der Martha-Typ? Bin ich eher der das letzte Kissen nochmal schnell ausklopfen-Typ oder der ich kann es kaum erwarten, die Gäste zu begrüßen? Wann ist ein Fest für mich gelungen? Beim Passa ist das vielleicht auch gar nicht so einfach, weil Gott so genaue Angaben machte, wie es gefeiert werden sollte. Und doch hat dann die jüdische Tradition noch einiges hinzugetan. Haben wir unsere Herzen immer auf das Wichtige eines Festes ausgerichtet, dann kann uns auch so ein Sederabend nicht schocken, egal was kommt. Und das wird noch einiges sein. Die Ankündigung von Verrat, eine scheinbare Demütigung des Lehrers, Füße waschen, ein geistliches Vermächtnis, dazu in den folgenden Wochen noch viel mehr. Die vielleicht wichtigste innere Haltung der Juden könnte es gewesen sein, auf das wahre Passahlamm zu warten. So wie es in Jesaja angekündigt war, auf den Mann der Schmerzen, von dem im Psalm 22 geschrieben ist, von dem Lamm, das ohne Murren sich zur Schlachtung führen ließ, das die Schuld des Volkes getragen hat. Ob die Menschen in der Stadt das damals auf dem Schirm hatten, ob die Jünger sich nach diesem Opfer sehnten, auf wen wartest du, wenn ich dich nach deinem Helden frage? Wer kommt dir zuerst in den Sinn, wenn es darum geht, wer der beste Helfer ist? Jetzt sind die Kinder nicht da, ja, aber ihr könnt sie ja mal fragen. Und ich sage euch, es ist weder jemand von Marvel, Disney oder Pokémon, kein Robin Hood oder ein Herr Musk, Bezos oder Macron. Mein Held heißt Jesus Christus, der die Weisheit in Person ist, der alles kann und durch wahrhaftig und gut ist. Ihm sei die Ehre. Nachdem wir jetzt also einen Blick mal zurückgeworfen haben und Gottes Handeln in der Vergangenheit und Geschichte beleuchtet haben, kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich der Blick nach oben. Gott handelt, die Verse 14 bis 18. Jetzt haben wir also diesen Rahmen geschaffen. Ja, jetzt können die wirklich wichtigen Dinge kommen. Und deswegen, als die Stunde am Abend gekommen war, legten sich alle zu Tisch, wie dies damals Sitte war. Und jetzt beginnt nicht nur das Fest, jetzt tritt Jesus in den Mittelpunkt. Dieser Platz gehört ihm und auf ihn wollen die Jünger und auch wir hören. Das könnt ihr ganz leicht feststellen, wenn ihr mal in diesem Abschnitt die wörtliche Rede von Jesus ins Verhältnis setzt zu dem übrigen Text. Lukas räumt der wörtlichen Rede Jesu den größten Platz in diesem Abschnitt ein. Und wir dürfen jetzt einen Blick in das Herz unseres Herrn werfen, wenn er zu seinen Jüngern sagt, dass er sich mit Sehnsucht danach gesehnt habe, so übersetzt Elberfelder oder Schlachter, dieses Fest mit den Jüngern zu feiern. So wichtig ist ihm das, mit Sehnsucht. Bei Sehnsucht, an was denkst du? Ich denke sofort an Urlaube in den Bergen oder am Meer. Und wenn ich kaum zu Hause bin, dann sehne ich mich schon wieder nach diesen wild oder still romantischen Orten. Langlaufen im Schnee in der Dämmerung, da kann ich mich nachsehnen. Oder eine gute Konferenz mit Geschwistern oder ein einfaches, kühles, mit Eiskugeln, also Eiswürfeln gefülltes Glas Zitronenwasser nach einer erfrischenden Dusche an einem schwülheißen Tag. Das ist für mich Sehnsucht. Aber dass ich mich so nach dem Abendmahl zum Beispiel sehne, nach dem Zusammensein mit meinen Geschwistern, so tiefgründig. Ja, Jesus benutzt diese Formulierung, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Das ist doppelte Verstärkung in der Sprache schon. Gibt Jesus den Jüngern zu verstehen, dass die ganzen vorigen Wochen ohne diesen Abend nicht vorstellbar gewesen seien. Und dass es ein ganz besonderer Abend werden wird, in jeder Hinsicht. Jonathan, du kannst anfangen. Dieser letzte Abend in Frieden wurde später wohl so oft wie kein anderer Abend im Leben des erwachsenen Jesus in der Kunst aufgegriffen. Leider manchmal auch spöttisch bis gotteslästerlich. Ein paar Bilder der Sehenswerteren laufen jetzt im Hintergrund. Aber dessen herausragende Bedeutung unter den ganzen anderen Abenden kann man daran schon erkennen. Was hat Jesus eigentlich auf dem Herzen? Was will er nun? Warum gerade hier und jetzt? Geht es ihm einfach nur um einen schönen Sederabend? Um das perfekte Fest? Der Kern findet sich in Vers 15 wieder. Einmal noch dieses wichtige Fest, ehe ich leide, so sagt er. Ob die Jünger das wirklich verstanden haben? Das ist das letzte Mal das ursprüngliche Passafest, bevor das eigentliche, und das eigentliche Passalamm, das ist Christus, am Kreuz auf Golgatha geopfert werden wird. Ein letztes Mal auf die herkömmliche alte Art und Weise, dann auf die neue. Und dann ist es vollbracht. Ein letztes Mal das stellvertretende Tieropfer, bis dann der endgültige Stellvertreter sein Leben als Opfer darbringt. Er wird das Passa endlich erfüllen. Das Reich Gottes wird mit dieser großen Tat endgültig aufgerichtet werden. Ist Jesus egoistisch? Einmal noch will ich mit euch feiern. Hey, einmal noch bitte richtig groß, denn morgen sind wir tot. Wir? Die Jünger wohl eher nicht, denn sie werden alle Reis ausnehmen. Jesus wird alles alleine tragen müssen. Noch einmal möchte er mit seinen Freunden zusammen sein, um durch die Gemeinschaft gestärkt zu werden. Das Gefühl, das kennst du doch auch, oder? Keiner will allein sein, wenn Schweres auf ihn zurollt. Das Opfer Jesu am Kreuz wird die Welt verändern. Bitte lies, Ben hat es heute schon mal uns nahegebracht, zu Hause noch einmal den Hebräerbrief. Dort wird dieses einmalige, besondere Opfer deutlich. Dort wird klargemacht, dass sich dort auf Golgatha etwas grundlegend verändert hat. Jesus wird leiden, aber nicht umsonst. Jesus wird leiden und das ist keine schöne Aussicht auf die Zukunft. Jetzt an diesem Abend, da liegt das so offensichtlich vor ihm. Schon in wenigen Stunden wird seine Hinrichtung das Thema sein. Und da sitzt er einfach da und feiert noch ein Fest. Eine ganz besondere, eine ganz andere Henkersmahlzeit. Nur nicht allein, sondern unter Freunden. Unschuldig bis ins letzte Detail und doch kurz vor der Verurteilung zum Tod. Jesus ist anders. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Das, was Jesus jetzt wichtig wird, ist der Austausch und die Nähe zu seinen Brüdern im Glauben. Noch einmal an die wichtigen Dinge erinnern. Noch einmal die durch das Fest konzentriert zuhörenden Herzen erreichen. Noch einmal dienen. Noch einmal, bevor ich leide. Mann, hat dieser Jesus Courage. Hat der Mann eine Konzentration auf das Wesentliche? Hat der Mann Liebe für seine Brüder? Ist das dein Mann, auf den du nichts kommen lässt, auf den du alles setzt? Manchmal scheint es mir so, als wäre Jesus schon etwas entrückt, der Rabbi Jesus, unerreichbar für die anderen, weil er schon so nach vorne schaut. Aber ist er das wirklich? Ist er unerreichbar, unnahbar? Ich glaube, nein. Judas fragt später, stellt euch das mal vor, ob er sein Verräter sein wird. Jesus unnahbar? Petrus traut sich nicht ran an Jesus, weil er vielleicht so unnahbar ist und sagt, hey Johannes, mach du mal, frag du mal. Traut er sich nicht? Jesus ist unter ihnen und doch von einer anderen Welt. Ein Bild kommt noch. Oh, es kommt sogar noch eins. Gleich kommt das. Nochmal das nächste bitte. Okay, wir haben uns Zeit gelassen. Das ist Riemenschneider-Altar, auch das Abendmahl. Und jetzt kommt eine Kopie von Leonardo da Vincis Abendmahl, wie es wohl früher mal ausgesehen hat. Das Original ist heute leider etwas ledierter, aber es hat mal ein Schüler von Leonardo das abgemalt. Und das ist etwa das, wie es wohl mal ausgesehen hat. Tja, Jesus ist unter ihnen und doch von einer anderen Welt. Der Schöpfer unter seinen Geschöpfen. Und ich finde, dass Leonardo da Vinci das in seinem Gemälde sehr gut zum Ausdruck bringen konnte. Wenn wir es betrachten, sehen wir unvollkommene Menschen, die in ihren täglichen Fragen, Charakterschwächen, Aufgaben und Beziehungsproblemen stehen. Seht die Unruhe bei den Jüngern. Und in der Mitte sitzt der Herr. Die Ruhe selbst trotz heranziehendem Sturm. Wenn auf diesem Bild Einfluss sichtbar werden sollte, dann nur in eine Richtung. Von Jesus geht die Kraft und die Ruhe aus. Die Jünger erscheinen ratlos, rastlos, als unwissende Schüler, Novizen, Lehrlinge und nicht als freundschaftliche Ratgeber. Und Jesus kann mit dieser Situation umgehen. Er hält das aus, obwohl er sich anderes wünscht. Selbst im Garten Gethsemane können ihm die engsten Jünger keine Stütze sein. Trotzdem verurteilt er sie nicht. Wir können hier so viel lernen über seinen Charakter, über seine Geduld, über seine Demut und seine Zielstrebigkeit. Nur ein kleiner Spoiler. Die ihr da auf dem Bild neben Jesus seht, das sind die Menschen, mit denen er später dann seine Gemeinde gebaut hat. Vielleicht möchtest du dich ja irgendwo da einreihen. Dann wirst du auch Jesus besser verstehen und ihm besser dienen können, noch viel mehr, aber dich von ihm überraschen lassen. Obwohl das Leiden auf ihn wartet, nutzt Jesus die restliche Zeit, um Sachen zu einem guten Ende zu bringen. Eine kurze, nur stichwortartige Aufzählung nach Johannes 13 und 14. Jesus, er zeigt die Bedeutung von wahrem Vorbild und Demut, indem er seinen Jüngern die Füße wäscht. Jesus, er spricht über die Liebe untereinander als ein neues Gebot. Jesus, er kündigt himmlische Wohnungen an und eine spätere Rückkehr von ihm und eine Wiedervereinigung mit ihm. Er ist allein der Weg zum Vater. Jesus, er macht deutlich, dass in ihm der himmlische Vater erkannt werden kann, denn sie, er und der Vater sind eins. Jesus, er bestärkt seine Jünger in anhaltendem Gebet und dem Vertrauen in die Wirksamkeit von Gebet. Er kündigt dem beständigen Tröster, den Heiligen Geist, an. Dieser wird den Jüngern Anleitung geben, wenn er nicht mehr bei ihnen sein wird. Und nicht zuletzt verspricht er ihnen seinen ewigen Frieden. Johannes 13, Vers 14 zum Nachlesen. Das alles verkündigt er ihnen an diesem Abend, damit sie sich nicht fürchten sollen. Dieser Satz kommt ja oft vor und den kann man auch auf Platz sagen. Die Frankfurter sagen, ei, du dich nicht feste. Wenn du was auf Platz sagst, dann ist das in der Sprache, wie du dich vielleicht wohlfühlst. Ja? Wir haben hier Leute unter uns, die hören nicht ihre Muttersprache, wenn ich rede. Und die Sprache, die wir im Herzen denken, das ist unsere Muttersprache. Und in der Sprache spricht Gott zu seinen Geschöpfen. Tut euch nicht fürchten, das war die Botschaft der Engel an die Hirten in Bethlehem. Das ist die Botschaft Gottes an Elia, an Daniel, an sein Volk Israel, an Zacharias, an den Tini und die Mutter Maria. Jetzt vom Menschensohn an seine Schüler. Immer wieder diese Botschaft. Fürchtet euch nicht. Gott bereitet vor. Das ist wie in einer Übung, zum Beispiel bei der Feuerwehr oder im Flugsimulator. Ja, wenn Abläufe und Entscheidungsgrundlagen und Wege immer wieder geübt werden, ist man in extremen und plötzlich auftretenden Situationen besser vorbereitet und kann schneller die richtigen Entscheidungen treffen. Und sicher hat dieser Sederabend auch bei den Jüngern dazu beigetragen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt ruhiger reagierten. Lässt du dich auch auf Übungen im Glauben ein? Hörst du auch genau hin, sodass du später auf sicherem Fundament deine Entscheidungen treffen kannst im Alltag? Kennst du die Bibel? Nur wenn wir das Wort Gottes in den ruhigen Zeiten genauso wertschätzen wie in den schwierigen, dann kann bei uns eine positive Grundstimmung die Überhand gewinnen. Dann kann Jesus uns auch ohne Sturm im Leben formen und bereit machen. Einmal mehr für euch die Erinnerung an Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes. Ja, wer mit der richtigen Ausrüstung sich den Kämpfen stellt, oder anderes Bild von Jesus, wer sein Haus auf den Felsen Jesus Christus gründet, der wird auch im Streit oder im Sturm bestehen bleiben. Wir verlassen uns nicht auf unsere Kraft, sondern auf die Kraft Gottes. Er leitet uns. Das Passa, es wird eine Erfüllung finden und das wird im Himmel sein. Nicht den Himmel auf Erden verspricht Jesus, aber er verspricht eine neue Gemeinschaft. Dann wird es eine Zeit nach dem Leiden geben. Dann wird es wieder ein Fest geben, an dem Jesus mit seinen Jüngern, mit allen seinen Jüngern feiern wird. Einmal mehr. Bist du dabei? Lässt du dich einladen? Nimmst du das eine Passa für dich an? Gottes Reich wird dann sein. In seinem Reich wird das Passa erfüllt sein. Mit Jesu Tod und Auferstehung wurde das Neue initiiert. Es gibt dann kein Zurück, kein Früher oder kein endgültig verloren mehr. Wenn Jesus sich zur Rechten Gottes des Vaters setzen wird, so ist es das sichtbare Zeichen dafür, dass Jesu Leiden als das Lamm Gottes dem ganzen Trauerspiel ein Ende gesetzt hat. Er ist nicht nur der leidende Messias nach Jesaja 53, er ist auch der erhöhte Menschensohn und Gottesknecht, dem alle Gewalt im Himmel und auf der Erde anvertraut wurden, mit dem Sieg am Kreuz. Es ist vollbracht. Jesus weiß das alles schon an dem Abend. Der weiß, dass es so kommen wird. Aber das liegt alles noch vor ihm. Ein schmerzlicher Weg, ein Leidensweg, ein demütigender Weg, eine unüberbrückbare Trennung von seinem Vater und eine unvorstellbare Einsamkeit unter unvorstellbaren Schmerzen und unter der Schuld der Menschen, auch von dir und von mir, denn Jesus hat damals auch schon an dich und mich gedacht. Und ist das nicht interessant? Selbst in dieser schweren Situation kann Jesus etwas tun, das uns selber nicht leicht fällt, schon gar nicht, wenn wir Leid auf uns zukommen sehen. Danken. Dies tut er zur Eröffnung des Festes mit dem ersten Kelch von insgesamt vieren. Dieser erste Kelch ist Teil der Festeröffnung und soll Freude bringen. Der zweite Kelch erinnert dann an die leidvolle Zeit in Ägypten und ihre Plagen. Vom dritten Kelch hören wir dann bei der nächsten Lukas-Predigt. Und der letzte Kelch ist der des Lobpreises zum Abschluss, bei dem dann auch die Psalmen gesungen wurden und von dem wir lesen, dass alle außer Judas anschließend zur vermeintlichen Nachtruhe in den Garten Gethsemane wechselten. Jesus kann noch danken und er gab seinen Jüngern. Es ist etwas vermessen, diese üblichen Schritte des Festabends jetzt heilsgeschichtlich deuten zu wollen, aber seine Grundhaltung wird dabei immer wieder deutlich. Jesus ist voller Dank und gleichzeitig voller Trauer, voller Angespanntheit und voller Zielstrebigkeit. Doch noch ist er nicht allein. Noch hat er Zeit für einen letzten schönen Abend, bevor er den harten Weg ans Kreuz antreten wird. Wenn Jesus selbst jetzt noch dieser Abend so wichtig ist, dann frage ich mich, wie stelle ich mich dazu? Danke für die Bilder, Jonathan, kannst du ausblenden. Im dritten und letzten Punkt möchte ich daher noch einmal auf die Dinge für uns eingehen, denn natürlich sollen wir auch über diesen Text nachdenken und Schlüsse daraus ziehen. Dritter Punkt, der Blick nach vorn. Gott handelt. Und ihr könnt mir glauben, über diesen Punkt der Predigt habe ich wirklich sehr lange nachgedacht. Was will uns Gottes Wort heute sagen? Wie gebe ich es an euch richtig weiter? Gottes Wort ist wahrhaftig und es muss in unseren Alltag hineinsprechen. Es kann sich nicht auf religiöse Zeremonien oder hohe Feiertage beschränken. Wir sind nicht nur an Ostern oder Weihnachten religiös. Sonntag ist täglich. Gottes Wort muss zu einer Lebenswirklichkeit für uns werden, zu einem Fundament. Denn durch die Bibel spricht Gott zu uns persönlich. Er hat sich in seinem Wort den Menschen gegenüber geoffenbart. In ihm finden wir Zeugnis über ihn und sein Handeln an und mit seinem Volk. Das Wort zeugt von Jesus Christus. Es berichtet auch über die Herausforderungen des Gemeindelebens. Das sind alles Themen, die auch heute noch für uns relevant sind, in denen wir genauso stehen. Schule macht ja keinen Spaß, wenn sie theoretisch bleibt. Das heißt, wenn wir endlich mal im Looping im Freizeitpark sitzen und die Gesetze der Physik studieren, dann macht Schule auch Spaß. Wenn wir Mathematik im Real Life ausprobieren und feststellen, dass wenn wir etwas für 5 Euro gekauft haben und es für 7 Euro weiterverkaufen, dass es dann mehr wird, dann macht Mathematik Spaß. Dann wird es praktisch. Oder wenn ich in ein anderes Land fahre und dort dann die Sprache endlich mal spreche, die ich jahrelang im Unterricht gelernt habe, dann erkenne ich den Sinn da drin. Unser Glaube darf und muss praktisch werden. Nur wenn wir das Gehörte auch in unserem Leben ankommen lassen, dann werden wir hinter den tieferen Sinn steigen. Bei mir sind beim Lesen des Textes und dem drüber nachdenken drei Fragen aufgetaucht oder drei Bereiche. Erstens, wie stehen wir heute zum Passa? Wie können wir mit Jesus Passa feiern? Zweitens, ist alles in meinem Leben auch auf die Ewigkeit ausgerichtet? Und drittens, können wir heute schon ganz praktisch dazu tun? Erstens, was ist unsere Haltung jetzt zum Passafest? Natürlich, wir feiern das Passafest nicht mehr so in der damaligen Bedeutung. Jesus ist unser Opferlamm. Er starb ein für alle Mal. Aber jedes Mal, wenn wir als Gemeinde zum Feiern des Abendmahls zusammenkommen, erinnern wir uns an dieses Fest und noch viel mehr an das Opfer Jesu. Er hat uns dazu beauftragt. In der nächsten Lukas-Predigt wird es noch einmal ganz besonders um dieses Thema gehen. Wenn Jesus sich nach einer von ihm nicht benötigten, aber ausdrücklich gewünschten Gemeinschaft mit seinen Jüngern sehnt, ist die Frage an dich. Wenn du dich als Nachfolger, als Follower und nicht nur als Fan bezeichnest, nimmst du diese Einladung an? Kommst du bewusst und gerne zum Abendmahl? Kennst du diese Sehnsucht in dir, diesen Wunsch? Ja, Herr, ich möchte dir begegnen. Ich möchte deiner Einladung gerne folgen, wann immer es mir möglich ist. Denke in den nächsten Tagen bitte mal darüber nach und prüf dein Handeln im Licht von Gottes Wort. Ganz ehrlich, wem sagst du schon mal eine Einladung ab? Und da geht es sicher nicht um eine religiöse Pflichterfüllung, wie man das vielleicht meinen möchte. Es geht um Jesus, der sich mit Sehnsucht sehnt. Und wenn du Jesus noch nicht als deinen Herrn bekennst, so finde doch selber heraus, wer für dich das Opferlamm werden kann, wenn es darum geht, ohne Schuld vor dem heiligen Gott bestehen zu können. Zweitens, ist alles in meinem Leben auch auf die Ewigkeit ausgerichtet? Der Punkt ist kurz, alles hier auf der Erde, was wir reden und tun, was wir denken und wie wir uns entscheiden, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. In diesem Leben können wir nur Schatten von dem ahnen, von dem, wie das große Fest im Himmel aussehen wird. Jesus lädt uns dazu ein. Feiern tun wir erst morgen, aber losgehen tun wir schon heute. Und nichts wird uns in der Ewigkeit mehr an die Leiden dieser Zeit erinnern, um uns gleichzeitig noch Schmerzen dabei zu bereiten. Das Fest wird ein fröhliches sein. Der Mann der Schmerzen, der die Leiden auf sich nahm, nahm nichts von ihnen mit in seine Herrlichkeit zu Gott. Dort ist ewiger Friede und ewige Freude, ewige Gemeinschaft mit Gott. Ich verstehe dich, wenn du jetzt sagst, das ist viel zu kitschig oder viel zu einfach. Okay, dann tut's mir leid, aber ich glaube das so. Keine Philosophie, keine Weltanschauung oder Religion dieser Welt kann mir diese Hoffnung geben. Meine Schuld vergeben. Gemeinschaft mit Gott ermöglicht. Leben ohne Leid versprochen. Und ohne Hoffnung geht der Mensch zugrunde. Jesus hat Millionen Menschen zu Hoffnungsträgern werden lassen, weil er ihren Blick in jeder Lebenslage auf die Ewigkeit ausrichten konnte. Ich kann natürlich in meinem Leben nicht nur auf die Ewigkeit ausgerichtete Entscheidungen treffen, wenn es sich zum Beispiel um das tägliche Beruhigen des Chaos um mich herum handelt. Irgendwie müssen wir ja zurechtkommen. Ich habe nichts zu essen. Welche Spur muss ich jetzt wählen, damit ich richtig abbiege? Ja, die Auswirkungen auf die Ewigkeit sind da gering. Es sei denn, du wechselst auf die Gegenspur. Aber durch meinen Blick auf das Ziel werde ich bei jeder Entscheidung es leichter haben, in die richtige Richtung vorwärts zu kommen. Das betrifft meine Entscheidung in jedem Winkel. Welchen Beruf wähle ich? Wo ich wohnen möchte? Wie ich meine Zeit investiere? Zum Beispiel in mein Hobby oder in Beziehungen, in Missionseinsätze oder in die Gemeinde und nicht zuletzt, für was oder wen ich auch mein Geld ausgebe. Ohne jetzt mystisch werden zu wollen, dürfen wir jeden Atemzug ausatmen mit dem Gedanken, Herr, was willst du eigentlich? Ein großes Versuchsfeld für unsere praktische Heiligung. Und zum letzten Punkt, was soll oder kann ich heute also schon tun? Wir alle möchten natürlich Jesus richtig verstehen. Also so richtig bis auf den Grund des Herzens. Herr, wie bist du wirklich? Wie bist du im Innersten deiner Seele? Das wollten die Jünger auch und die haben sich schon schwer getan. Und wir werden das erst in der Ewigkeit, und da werden wir eine Ewigkeit für brauchen, verstehen. Kennst du das? Ja, Menschen, die man liebt, für die möchte man alles gerne richtig machen. Und das soll natürlich auch für unsere Beziehung zu Gott, zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus gelten. Und wie mache ich das jetzt? Dafür kann ich nur mit deiner Erlaubnis einen Rat geben. Verbringe Zeit mit Gott. Meine persönliche Zeit mit Gott ist oft kurz gefasst. Nur ein kurzer Tagesstart und dann muss ich schon los. Der Alltag hat mich fest im Griff. Kann ich so Zeit mit Gott verbringen? Ja und nein. Ja, denn wir brauchen uns nicht in geistliche Ekstase begeben, um Zugang zu Jesus zu finden. Wir brauchen auch keine Selbstkasteiung oder Bußtermine, um mit Gott reden zu können. Aber auch nein, denn Gott wünscht sich 100%ige Aufmerksamkeit. Er will und hat das Recht, die Hauptrolle zu spielen. Keiner darf ihm diesen Platz streitig machen. Deswegen gibt es auch gute Gründe, an der Gemeindeversammlung aktiv teilzunehmen und besondere Festtage wie zum Beispiel Ostern oder Pfingsten besonders zu feiern. Erstens, Zeit mit Gott verbringen. So wie Jesus mit seinen Jüngern das tat. Einmal in der stillen Zeit oder auch auf Rüstzeiten und Freizeiten unter Gottes Wort und mit gutem geistlichen Austausch. Oder auch in der Jüngerschaft mit anderen gemeinsam die Nähe des Herrn Jesus suchen. Die Jünger sind uns hierin kein schlechtes Vorbild. Zum einen in ihrem Gehorsam gegenüber ihrem Meister, zum anderen aber auch im brüderlichen Miteinander. Bei ihnen gab es kein Umschalten zwischen geistlicher und geselliger Zeit. Sie waren total integer und taten, was sie glaubten. Wenn wir unsere Erlösung uns vor Augen führen, dann ist das so ein bisschen, wie ihr das vielleicht von dem Bild kennt, ein Pferdegespann, wo der Kutscher dem Pferd über eine Angel eine Möhre vor die Schnauze hält, ja, vors Maul hält. Und das Pferd möchte die erreichen und zieht vorwärts. Der Kutscher rutscht ja mit und deswegen geht die Möhre natürlich auch mit. Und wenn wir unsere Erlösung uns ständig vor Augen halten, dann hat es einen klitzekleinen Unterschied. Ja, wir strengen uns an, die Möhre zu erreichen. Nee, wir haben die Möhre im Prinzip schon fest versprochen. Und wir machen das, weil wir unseres Heils sicher sind, nicht um das Heil damit zu gewinnen. Übrigens, wenn du keine Möhren magst, such dir was anderes Leckeres aus. Das Zweite nach Zeit mit Gott verbringen ist Warten auf Gottes Handeln. Denn die Bibel sagt klar, dass es in unserer Zeit nur noch wenig oder im Prinzip eigentlich keine Dinge gibt, die eintreten müssen, bevor Jesus wiederkommt und anschließend das Gericht. Wir warten ab, halten aus, so wie die Jünger nach unserer Geschichte bald alleine dastehen werden. Als Letztes fragen wir uns also, wie unser Leben heute gelingen kann, wenn wir in der Nachfolge stehen wollen. Wie sieht Nachfolge aus? Sicher ist es kein stoisches Hinterherrennen oder kopfloser Aktionismus. Egal, ob sich dieser in Friedensaktivismus, CO2-Programmen oder der Armenspeisung verausgaben möchte. Jesus fordert uns zum Denken auf und auch zur Bereitschaft, in allem ihm nachzufolgen. Dazu gehört auch das Leiden, das er auf Golgatha selbst auf sich nahm, obwohl er unschuldig ans Kreuz musste. Und wenn ich ganz ehrlich bin, gerade mit der Leidensbereitschaft habe ich große Probleme. Wie sieht es bei dir damit aus? Möge der Herr Gnade dazu geben, dass wir in den entscheidenden Momenten die richtige Entscheidung treffen, die ihn ehrt und unseren Blick nach oben richtet. Doch wenn wir einmal noch auf die Jünger schauen, so sehen wir dort auch, dass in dieser durch den Heiligen Geist geformten Gemeinschaft die Keimzelle für Freude und Zufriedenheit selbst im Martyrium entstanden ist. Als Gemeinde hier am Ort stehen wir in dieser Tradition, sitzen gedanklich schon heute und hier mit den ganzen anderen an der großen himmlischen Tafel, zu der Jesus uns einlädt. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir zusammen mit Jesus vom Gewächs des Weinstocks trinken werden, weil das Reich Gottes gekommen ist. Ist dir ein Platz sicher? Amen. Lasst uns noch aufstehen und zusammen beten. Unser lieber Herr Jesus, zuerst möchten wir dir danken für deine Worte, die du uns durch die Bibel überliefert hast, dass wir so nah an diesem Abend dran sein können. Und doch ist so viel mehr gesprochen worden und doch ist es so unnötig, um dich kennen und lieben zu lernen, um zu verstehen, dass du das Opferlamm geworden bist, um zu verstehen, dass du uns in die Nachfolge rufst, um zu verstehen, dass du uns auch an diesen Tisch einlädst. Herr, wir danken dir für deine unaussprechliche Gabe, die du am Kreuz gegeben hast, als du zu meinem Opferlamm wurdest. Und ich danke dir jetzt auch, dass wir als Gemeinde gemeinsam in dieser Nachfolge stehen dürfen und auf dich aufschauen dürfen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.